Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Voll Queer und einem neuen Mein Schwuler Sex Spezial. Bevor wir mit der Folge beginnen, drückt jetzt auf Folgen bei Spotify oder wo auch immer ihr die Folge hört und helft mir damit, einfach mehr Leute damit zu erreichen mit der Folge. Vielen lieben Dank. Heute habe ich mir quasi einen Gleichgesinnten eingeladen. Er ist auch Podcaster vom Podcast Standland Schwul. Und er ist, ich würde nicht sagen nebenbei, aber er ist auch Sexualtherapeut. Heute werden wir über Ängste beim Sex und Leistungsdruck sprechen und ganz viele weitere tolle Themen. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Hallo Patrick.
Hallo. Schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Na klar, hier. Support Queer Artist und Support Queer Podcast.
Support the Queers, immer und überall.
Yes, genau.
Ist genau auch meine Mission. Dann stell dich mal kurz vor, wer bist du?
Ich bin Patrick, ich habe einen queeren Podcast, der heißt Stadtland Schwul mit dem lieben Flo zusammen. Dann bin ich Paar- und Sexualtherapeut und habe eine eigene kleine Praxis in Berlin. Ja, das gibt's, glaube ich, über mich zu erzählen.
Ich glaube, wir werden in der heutigen Folge auch ein bisschen in dein eigenes Sexleben eintauchen, aber wir werden uns auch darauf fokussieren, wie wichtig Sex für schwule Männer ist, woher das kommt, warum das so ist, und da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt drauf, was du zu erzählen hast aus der therapeutischen Sicht.
Ja, da bin ich auch gespannt, wenn wir hier in mein Sexleben eintauchen, da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf, was da für Fragen kommen.
Ich denke, ja. Es ist immer so ein bisschen, es ist schon ein bisschen wichtig, damit die ZuhörerInnen auch ein bisschen mitbekommen, mit wem habe ich es hier zu tun und in dem Sinne auch ein bisschen was Privates zu erfahren.
Na klar, hey, ich teile gerne. Sharing is caring.
Teile alles, was du willst mit uns. Es gibt keine Tabus.
Okay, super.
Ich habe auf deiner Instagram-Seite von deiner Sexualtherapiepraxis gelesen und ich möchte mit diesem Zitat beginnen, weil es mich sehr, ich will nicht sagen getriggert hat, aber es hat mich sehr gecatcht, wie man es so schön auf Denglisch sagt heutzutage. Sex ist unkompliziert, wenn man von keinem Komplex, sondern von einem Bedürfnis geleitet wird. Was dürfen wir darunter verstehen? Wie ist das gemeint?
Wie du schon gesagt hast, also wir haben ja verschiedene Grundbedürfnisse und die erste Frage, die ich meistens stelle, ist, warum will ich überhaupt Sex haben? Und dann einfach mal zu gucken, ja, will ich Sex haben, um Verbindung zu spüren? Will ich Sex haben, um mich vielleicht nahe zu fühlen zu einer Person? Will ich Sex haben, weil die Gesellschaft es sagt? Will ich Sex haben, weil ich sexuell sein muss? Weißt du, gerade im queeren Bereich oder im Schwulen, da heißt es ja, wir müssen sehr sexuell sein, wir müssen so viele Geschlechtspartner wie möglich haben. Genau. Was ist sozusagen das Bedürfnis dahinter, warum ich sexuell sein möchte? Und das mal zu hinterfragen und zu gucken, was für ein Bedürfnis steht da, das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, man kann eine erfüllte Sexualität haben, wenn man genau weiß, warum will ich sexuell aktiv sein oder warum habe ich überhaupt Sex?
Das war eine sehr spannende Frage auch, die du mir im Vorgespräch schon gestellt hast. Und ich habe mir einfach nur so gedacht, okay, jetzt, ich habe sofort gemerkt, wie ich so ein bisschen stocke. Ich hätte nicht sofort antworten können.
Warum du Sex hast?
Ja, warum ich es möchte.
Warum du es möchtest?
Ja, genau.
Was, wenn ich jetzt mal so fragen würde? Es ist einfach so. Glaubst du, das, weil es so vorgeschrieben ist von der Gesellschaft oder weil du dich verbunden fühlen möchtest, jetzt wenn wir in einer Hetero-Beziehung wäre, da kann ja auch noch ein Wunsch sein, ich möchte Kinder bekommen, dann kann man auch Sex haben.
Okay, das ist jetzt nicht so stark ausgeprägt bei mir, dieser Kinderwunsch, aber ich mag schon so dieses, ich habe schon generell dieses Bedürfnis, mich mit anderen Menschen zu verbinden, sowohl körperlich als auch geistlich irgendwie. Ja. Aber ich glaube schon, dass es zu einem großen Teil auch deswegen ist, weil man das Gefühl hat, einfach von der Gesellschaft, man bekommt dieses Gefühl vermittelt, Sex gehört einfach dazu und man hinterfragt es aber nicht. Man hinterfragt nicht, Sex ist einfach da und man macht es.
Ich glaube, man sollte Sexualität öfters hinterfragen, weil ich glaube, das Bild von Sexualität, so wie wir es konsumieren in der Pornoindustrie, wie es von Hollywood vorgelebt wird, ist einfach nicht das reale Abbild, wie man Sex haben sollte, beziehungsweise wie Sex im alltäglichen Leben stattfindet. Und ich glaube, gerade für junge Menschen oder auch für ältere Menschen ist das oft ein Bild, das wir sehen, wo wir denken, es muss so aussehen und wir uns extrem unter Druck setzen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen.
Absolut. Und wir werden, glaube ich, später auch nochmal zu diesem Thema Druck kommen. Aber du sprichst das an. Das ist genau das, was ich mir so oft denke. Es wird so ein Hype gemacht um das Thema Sex und es ist immer so, wow, und es ist so viel Energie dabei und so einfach. Und da ist auch gleich dieser Erwartungsdruck einfach so hoch, dass es jedes Mal geil sein muss.
Ja, es muss nicht jedes Mal geil sein. Es ist ja immer zu überlegen, es gibt ja auch viele Menschen, die sind asexuell und Asexualität ist ja auch ein großes Thema. Und viele Leute schämen sich ja auch dafür, sich sozusagen zu outen, dass sie vielleicht asexuell sind. Und Asexualität gibt es ja auch wieder von Spektrum. Es kann sein, ich habe nur ab und zu mal Sex, kann sein, ich möchte gar keinen Sex, kann sein, ich möchte nur kuscheln. Da gibt es ja auch wieder die verschiedenen Varianten und es gehört halt auch mit dazu. Also Sexualität gehört auch die Asexualität mit dazu. Das heißt ja dann auch, sexuell zu sein, kann auch heißen, ich bin sozusagen nicht sexuell. Macht es ein bisschen Sinn?
Ja, das macht Sinn. Irgendwo macht das schon Sinn. Jetzt würde mich von den ZuhörerInnen interessieren, schreibt das vielleicht unter den Instagram-Post oder wenn ihr die Folge über YouTube hört, warum wollt ihr eigentlich Sex? Das würde mich jetzt mal interessieren. Bin sehr gespannt auf eure Antworten. Wir kommen weiter zum Punkt Sexualtherapie. Und du bist ja Sexualtherapeut unter anderem. Und da würde es mich interessieren, inwiefern grenzt sich Sexualtherapie ab von anderen Formen? Also ich kenne jetzt zum Beispiel die Sexualberatung. Und was ist überhaupt Sexualtherapie?
Also Sexualberatung und Sexualtherapie, letztendlich muss man einen therapeutischen Vorberuf haben, zumindest ist es in Deutschland so, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, dass man ein Examen gemacht hat oder zum Beispiel einen psychotherapeutischen Beruf hat, dass man therapieren darf. In einer Beratung darf man nicht therapieren, da stellt man nur beratend zur Seite. Also in einer Sexualtherapie, / Beratung, wenn es wirklich nur um die Therapie geht, kann es sein Sexualstörungen, kann es sein sowas wie ein Vaginismus, kann es sein Erektionsstörungen, kann es sein zu frühes Kommen, das heißt Ejaculatio precox, passiert ganz oft. Und dort geht es eher um Störungen, die dann probiert werden zu behandeln. Aber ich würde sagen, Sexualberatung und Sexualtherapie geht Hand in Hand einher. Ich würde es gar nicht so abgrenzen, weil ich finde beides extrem wichtig. Und ja, es gibt viele Menschen, die haben vielleicht keinen therapeutischen Vorberuf. Und ich glaube, da ist es gesetzlich so geregelt, dass die es nur Beratung nennen dürfen. Und wie gesagt, hast du einen therapeutischen Beruf gelernt, dann geht es eher Richtung Therapie. Und ja, ich glaube, das sind so die Abgrenzungen, um das so grob so ein bisschen zu erklären.
Alles so ein so ein bisschen schwammig irgendwie, ein bisschen diese Abgrenzung zumindest, oder?
Genau, also es ist ein bisschen, also wahrscheinlich gibt es ganz viele HörerInnen, die jetzt sagen, nein, das ist nicht schwammig, da gibt es dieses und dieses Gesetz, da gibt es den und den Unterschied. Ich sage immer, dieses Thema Sexualität ist ein großes Thema, ist ein vielschichtiges Thema und es kommt ja immer darauf an, für was suche ich einen Therapeuten. Jeder kann ja, wenn er einen Therapeuten sucht, einsehen, was hat der gemacht, wie arbeitet der, in was für eine Richtung geht der. Und dann kann sich ja jeder aussuchen, jeder Mensch, der eine Sexualtherapie oder eine Sexualberatung sucht, ist das etwas, das für mich passen würde? Sind das Themen, die mich ansprechen, wo ich mich vielleicht sicher fühlen würde bei dieser Person oder eher nicht? Und ob das jetzt letztendlich eine Therapie ist oder eine Beratung, das ist dann letztendlich egal, würde ich sagen. Ja.
Ich habe gestern erst erfahren, dass dieser Begriff zumindest in Österreich nicht rechtlich geschützt ist, Sexualtherapie.
Und genau.
Und ja, das ist wahrscheinlich dann auch von Land zu Land unterschiedlich.
Ja, also Sexualtherapie ist auch nicht geschützt in Deutschland, glaube ich. Auch diese Begriffe wie Sexualtherapeut und alles, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube wirklich in Deutschland, wenn du es wirklich Sexualtherapie nennst, du kannst nur in Deutschland therapieren, wenn du ein Staatsexamen gemacht hast über, und dann mit der Krankenkasse angemeldet bist und so weiter oder einen Psychotherapeuten hast, weil du kannst ja auch beraten, aber beraten heißt ja nicht, ich therapiere. Ja, also ich glaube, da gehen wir ein bisschen ab vom Thema, ich weiß nicht, ob das interessiert.
Was ich interessant finde, immer wenn ich von solchen Berufen höre, also wie Sexualtherapie oder generell Therapie, denke ich mir, man muss ein gewisser Typ Mensch sein. Man muss ein gewisses Mindset haben. Was ist deine Motivation dahinter, speziell jetzt queere Partner und Sexualtherapie zu machen?
Also Ich komme aus dem therapeutischen Beruf. Ich habe als Grundberuf Ergotherapeut gelernt und habe ganz viele Menschen über die Jahre kennengelernt. Und was mir aufgefallen ist, dass es immer irgendwie in Beziehung und Sexualität geändert hat. Also es war ein riesengroßes Thema. Bei jeder Behandlung oder bei jeder Symptomatik oder bei irgendwas kam auch immer irgendwie ins Gespräch, oh, die Beziehung und die Sexualität. Und dann bin ich so ein bisschen aufmerksam geworden, dachte so, warum ist es denn so wichtig? Hab dann da auch mal nachgefragt und hatte ein offenes Ohr dafür. Und es war super spannend. Und für mich selber habe ich dann an einem Punkt gemerkt, hey, ich möchte da mehr lernen, habe dann die Ausbildung gemacht. Und mir war es halt wichtig, wir leben halt in diesem binären, heteronormativen System, in dieser Welt, die halt die queeren Menschen nicht so sieht. Und es gibt halt viele Therapeuten. Ich habe auch mal nach einer Beziehung eine Paartherapie gesucht und ich habe keinen Therapeuten gefunden, der selber queer war. Die waren dann immer queer-friendly. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen geärgert, weil irgendwie für mich war es komisch, zu einer Hetero-Person zu gehen, die vielleicht keine Diskriminierungserfahrung gemacht hat, die vielleicht nicht weiß, wie definiere ich Gender, die vielleicht nicht weiß, wie läuft es in der Szene ab, der das alles erklären zu müssen. Und eine queere Person, die vielleicht selbst schwul, lesbisch oder was auch immer ist, der davon zu erzählen, hätte ich mich sicherer gefühlt. Und deshalb dachte ich, hey, ich lege meinen Schwerpunkt nur auf queere Menschen, weil da kenne ich mich aus. Ich möchte diesen sicheren Raum bieten, wo Menschen zu mir kommen können, ohne dass sie sich erklären müssen, ohne dass sie ihre Sexualität erklären müssen. Wo vielleicht ich, wenn es in die Szene geht, um gewisse Praktiken oder um gewisses Datingverhalten, wo ich dann sagen kann, ja, das kenne ich auch. Anstatt vielleicht eine Hetero-Person zu haben, die halt in diesem sehr normativen, heteronormativen, binären System einfach aufgewachsen ist. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, nee, ich bin hetero-friendly, so heißt es auch bei mir.
Habe ich gelesen auf deiner Webseite, genau.
Genau. Aber mein Fokus liegt halt einfach auf queeren Menschen.
Okay, verständlich. Ja,
deshalb, das
kann man gut nachvollziehen.
Und alle Klientinnen, die zu mir kommen, die sagen auch, ich habe eine Therapie probiert, ich war da bei einer hetero-cis-Person und irgendwie hat es erstmal 2 Einheiten gedauert, da musste ich erklären, wie meine Sexualität ist. Oftmals ging es auch um meine Sexualität, da wurde dann hinterfragt, warum bist du so, anstatt es einfach so zu akzeptieren. Und dann sagen die, ich finde es total toll, weil hier muss ich mich nicht erklären, wie ich bin, sondern es geht wirklich um die Thematik und es spart Zeit und Geld und
Auch das, was du sagst, die Thematik. Ich kenne es von mir selbst, je öfter oder je mehr ich mich mit einer Thematik auseinandersetze, desto mehr beeinflusst mich das in meinem Leben. Sprich, je mehr ich mich jetzt mit Sex auseinandersetze, desto mehr habe ich das Gefühl, okay, irgendwann wird es, vielleicht nimmt es zu sehr irgendwie den Raum ein. Verstehst du, wie ich das meine?
Und nee, verstehe ich nicht.
Wird dir das nicht manchmal, worauf ich hinaus möchte, wird dir das nicht manchmal zu viel? Beziehungsweise diese ganze Arbeit mit dem Thema Sex, beeinflusst das auch dein eigenes Sexleben?
Ja, total. Also ich lerne bei jeder Sexualtherapie, bei jeder Sexualberatung, wenn Paare oder Singles zu mir kommen, lerne ich sehr viel über meine eigene Sexualität. Weil jeder kommt ja mit einer gewissen Idee von Sex, jeder kommt mit vielleicht auch mit einer Problematik. Und wenn Menschen dir davon erzählen und ihre Sichtweise erzählen, lerne ich ja auch immer dazu. Ich habe zwar meine Sichtweise, es gibt dann bei bestimmten Krankheitsbildern, bestimmte Übungen, die man dann anwendet und so weiter und so fort. Aber jedes Mal setze ich mich mit meiner eigenen Sexualität aus und hinterfrage mich dann selber auch, wie sieht es denn bei mir aus? Wie wäre es denn bei mir, wenn ich in dieser Situation wäre? Wie würde ich damit umgehen? Und das ist super spannend und macht super viel Spaß und man lernt sozusagen miteinander. Weil letztendlich biete ich ja nur einen sicheren Raum an und stelle vielleicht ein paar Fragen, die vielleicht vorher noch niemand gefragt hat. Aber die eigentliche Arbeit leisten ja die Personen, die zu mir in Therapie kommen. Weil meine Lösung heißt ja nicht automatisch, dass es deine Lösung ist. Man kann sich da reinfühlen, man kann verschiedene Dinge ausprobieren, biete verschiedene Lösungsvorschläge an. Aber was du da letztendlich draus machst, was du für einen Koffer hast, wie du das für dich zusammenbaust, das ist ja dann letztendlich deine Aufgabe. Und das ist echt super spannend und ich habe jedes Mal immer noch total Spaß damit. Und auch wenn das in meinem Alltag Sex eine große Rolle spielt, macht es mir immer noch im Privaten genauso viel Spaß und drüber zu reden und philosophieren, weil es einfach so vielschichtig ist.
Ja, definitiv. Also Sex ist definitiv ein vielschichtiges Thema. Also wird es dir nie, du kommst nie an diesen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt ist endlich mal für den Tag zumindest Schluss mit Sex. Dass du sagst, du möchtest jetzt nicht mehr darüber überlegen.
Ja, man muss auch sagen, die Themen, die zu mir kommen, wenn es zum Beispiel Paare sind, geht es ja nicht nur um reinen Sex, sondern es ist ja auch mal die Beziehung mit im Vordergrund. Also Sex und Beziehung sind miteinander gekoppelt und auch bei Single-Personen. Es geht ja auch um die Beziehung mit sich selber. Es geht dann nicht nur um irgendwelche sexuellen Praktiken, sondern es geht dann darum, wie stehe ich in Beziehung zu mir. Und dann geht es halt um viele Themen wie Selbstwahrnehmung, es geht um Themen wie vielleicht Ängste, Unsicherheiten, sprich, dann gibt es auch noch diese andere Themen, die eine große Rolle spielen, wie ich vielleicht Sexualität auslebe, wie ich es vielleicht mit meinem Partner oder Partnerin auslebe oder den verschiedenen PartnerInnen, die ich dann habe. Mhm. Von daher ist es ja nicht immer nur Sex, Sex. Also es ist immer ein gutes Wechselspiel und so sollte es auch sein. Und deshalb finde ich das gar nicht langweilig. Na klar, nimmt man manchmal irgendwelche Geschichten mit nach Hause, wo man dann so denkt, oh, heute ging es mal wieder heiß zur Sache, weil sie sich gestritten haben oder man geht nach einer Sitzung raus und denkt so, wow, da hat irgendetwas geklappt und sie haben etwas umgesetzt. Aber es gab es bisher noch nicht, dass ich so dachte, hey, ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf.
Aber gut, dass wir jetzt bei dem Thema Themen sind, die in deinen Sessions besprochen werden. Ich habe dann so überlegt, es wird definitiv viel gesprochen, also viel Unterschiedliches, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da so einen oder mehrere gemeinsame Nenner gibt, die schwule Männer bewegen. Also so Themen, die sich durch mehrere KlientInnen oder Klienten ziehen. Was wäre das da bei schwulen Männern zum Beispiel?
Also ich würde es jetzt gar nicht so auf schwule Männer machen, weil so generell ein Thema, was alle Menschen betrifft, ist irgendwie so Treue, Langzeitbeziehungen, wie halte ich mein Sexleben aufrecht, vielleicht das Sexleben eingeschlafen, dann Beziehungen öffnen, polyamore Beziehungsformen, was können wir da machen, das ist ganz oft ein Thema, dann einfach Weiterentwicklung, also wo sehen wir uns in den kommenden Jahren. Oder es gab vielleicht eine Außenbeziehung, jemand ist fremdgegangen. Das sind so die Hauptthemen, die jetzt zu mir kommen, würde ich so sagen. Und das ist dann egal, ob das ein lesbisches Pärchen ist, ob das ein schwules Pärchen ist, ob das ein non-binäres Pärchen ist, ob das vielleicht eine polyamore Beziehungsform ist, wo es vielleicht mehrere Menschen sind, wo dann vielleicht zwei kommen. Ich glaube, das sind so die Hauptthemen.
Aber ich habe auch oft das Gefühl, toll, dass du das angesprochen hast, ich habe auch so oft das Gefühl, dass jetzt, ich meine, wir sind jetzt speziell bei schwulen Männern, was die, was das Special angeht, aber auch so generell im queeren Bereich, scheint es so modern zu sein. Ich weiß nicht, ob das der falsche Begriff, aber es scheint so modern zu sein, Beziehungen zu öffnen und dass es eher in diese Richtung Polyamorie geht. Warum ist das so? Es haben auch andere das Gefühl, dass es so ist. Warum ist das so, dass gerade in diesen queeren Spaces mehr über Polyamorie gesprochen wird oder die Tendenz eher in Richtung Polyamorie geht?
Also ich glaube, dass wir mittlerweile in einem Zeitalter, kann man das so sagen, gerade in einer Phase sind, in der wir uns mit Sexualität und Gender mehr auseinandersetzen können. Zum Beispiel meine Eltern, das sind Nachkriegskinder, damals konnten die sich noch nicht mit ihrer Sexualität oder mit ihrem Gender auseinandersetzen, weil die mussten halt einfach arbeiten, Haus bauen und so weiter und so fort. Die waren nicht abgesichert und unsere Generation, die ist abgesichert. Die meisten haben vielleicht einen Job. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir nicht mehr so diese existenzielle,
glaube ich. Ja.
Genau, das meinte ich. Okay, wo wir einfach diese Bedrohungen nicht mehr haben. Sprich, wir können uns mit ganz anderen Themen auseinandersetzen. Und weil wir halt nicht diesen binären Normen, wie es vielleicht in Hetero-Cis-Beziehungen mit Cis-Menschen stattfindet, also wir müssen jetzt heiraten, dann müssen wir ein Kind kriegen und ein Haus bauen und wir brauchen einen fetten Daimler. Und so sieht dann unser Leben aus. Weil wir uns einfach frei davon machen, in gerade im LGBTQIA+ Communities, können wir einfach auch andere Formen von Beziehungen für uns ausprobieren. Und ich glaube deshalb, weil wir halt nicht so dran gebunden sind und von der Gesellschaft halt nicht so in dieses binäre Konstrukt reingedrückt werden, sind wir dadurch freier und trauen uns vielleicht mehr irgendwelche Dinge auszuprobieren, um dann zu gucken, ist es etwas, das ich mag, ist es etwas, das ich vielleicht nicht mag. Ja, und deshalb glaube ich, ist es mehr ein Thema.
Ich glaube auch, dass das, was du angesprochen hast, diese Zeit einfach, man hat auch mehr Zeit definitiv. Weil wenn man dann, ich meine, natürlich, es gibt Regenbogenfamilien. Ich denke trotzdem nicht, dass diese verhältnismäßig so groß sind, wie wenn man das mit Hetero-Beziehungen vergleicht. Aber man hat einfach, wenn man kein Kind hat, hat man auch die Zeit, mehr sich mit sich selbst zu beschäftigen und den ganzen Beziehungsformen vielleicht, die es gibt, und sich selbst auch mehr zu entdecken.
Ja, auf jeden Fall. Und man hat einfach, glaube ich, mehr Raum dafür und man hat mehr Raum, sich vielleicht selber zu hinterfragen, einfach zu gucken, was möchte ich denn? Weil ich glaube auch ganz in ganz vielen Hetero-Beziehungen, da ist vielleicht auch ein Wunsch da, nach Polyamorie, vielleicht einen Partner zu wechseln, aber da ist halt das große Sicherheitsbedürfnis vielleicht mit einem Kind. Hält das vielleicht die Menschen noch zurück, dass die das nicht machen? Also ich hatte auch ein ganz tolles Interview mit Vice Magazine vor einer Woche und da ging es auch um das Öffnen von Beziehungen und was man da machen kann und warum das gemacht wird und was wären die guten Voraussetzungen. Und es kommt ja auch immer darauf an, bei solchen Polyamoren-Geschichten oder wenn man Beziehungen ist, möchte ich es öffnen, weil es uns beiden in der Beziehung gut geht und wir einfach sexuell merken, wir möchten noch irgendetwas anderes erleben. Es gibt vielleicht unerfüllte Bedürfnisse oder öffnen wir die Beziehung, wir haben Probleme in den Beziehungen, das Sexlife passt überhaupt nicht mehr und jetzt öffnen die Beziehung, um die Beziehung zu retten. Also es ist ein riesengroßer Unterschied und ich kann sagen, wenn man die Beziehung öffnet, wenn es in der Beziehung nicht gut läuft und der Sex eingeschlafen ist, das Öffnen bringt überhaupt gar nichts. Es muss in der Beziehung, auch im Sexleben, muss es gut laufen und wenn ich dann öffne, funktioniert das.
Funktioniert es noch besser quasi.
Funktioniert es noch besser oder es funktioniert generell, aber wenn du sozusagen im Außen suchst, dass irgendetwas, das vielleicht dein Partner oder was dir in der Beziehung fehlt, dass es eine dritte Person erfüllen soll, dann geht es meistens den Bach runter beziehungsweise man fährt gegen die Wand.
Mhm. Ja. Spannender Einblick in deinen, auch in die Themen, mit denen du dich beschäftigst in deiner Praxis. Ja. Ich denke mir auch, dass sehr oft Druck und Angst, also Performance-Druck irgendwie, für schwule Männer speziell ein Thema sein wird. Wie sind da so die Responses? Wird das auch in deiner Praxis besprochen? Kommen die Leute auch zu dir und sagen, okay, ich habe Performance-Angst, ich habe Angst, dass dies und das passiert. Vielleicht haben manche Angst, zu früh zu kommen, gar nicht zu kommen und so weiter. Welchen Space nehmen diese Themen ein?
Also einen sehr großen, weil mittlerweile ist es ja so, als schwuler Mann wird man ja gelesen von der Gesellschaft, du musst sexuell aktiv sein, du musst diesen Body haben, du musst so viele wie mögliche Typen haben, abschleppen, auch extrem viel Druck als schwuler Mann, vögelst du rum, du machst es so und so, du hast immer irgendwie einen Ständer, bist dauergeil und es wird zum größten Teil halt auch noch so gelebt oder viele Menschen denken, ich muss es so leben. Und das baut halt einen extremen Druck auf. Was ist, wenn du jetzt nicht rumvögeln willst und auf Grindr irgendwie 10 Dates in der Woche hast und einfach sagst, nee, möchte ich nicht, habe ich keine Lust dazu. Wenn du vielleicht deine Sexualität nicht mehr so leben kannst, weil du vielleicht so viel Druck aufbaust oder du hast vielleicht eine Erektionsstörung und dein Penis wird nicht mehr richtig hart und durchblutet, wie lebe ich dann Sexualität aus? Weil dann kann ich halt nicht mehr vom einen zum nächsten und solche Geschichten.
Aber also, wir gehen ja davon aus, das Problem ist, glaube ich, bei der Sache, die du gerade erwähnt hast, was kann ich dann machen? Die Sache ist die, wir setzen Sex mit Penetration gleich. Ich glaube, das ist das allergrößte Problem bei der ganzen Geschichte.
Oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also Sex ist nicht nur Penetration. Sex kann sein Streicheln, Kuscheln. Sex heißt nicht, ich muss irgendwo etwas einführen. Man kann auch andere Dinge machen. Also das ist, gibt ein ganz, ganz großes Spektrum. Also ich weiß nicht, ich hatte zum allerersten Mal einen Nippelorgasmus, in dem jemand meine Nippel stimuliert hat und ich bin da wirklich gekommen. Ich bin jetzt nicht gekommen, dass ich irgendwie abgespritzt habe, aber es war ein Körperorgasmus. Und sowas zu erfahren, ist einfach mega geil. Also es muss nicht immer genital irgendwie ein Orgasmus da sein. Es kann auch sein durch andere Berührungen, durch Atmung. Da geht man dann Richtung Tantra. Da gibt es ganz, ganz viele andere Formen. Aber wie gesagt, ich glaube, gerade in der schwulen Szene werden halt eher zelebriert die Menschen, die halt sehr sexuell aktiv sind, die sehr, so diese Männlichkeit, weißt du, so diese toxische Männlichkeit, die ja immer wieder in...
Ich würde vielleicht nicht einmal sagen toxische Männlichkeit, vielleicht so Hypermännlichkeit, oder?
Wird das vielleicht nicht passen? Ich glaube auch toxische Männlichkeit gibt es nicht, weil wenn es eine toxische Männlichkeit gibt, dann gibt es auch eine nicht toxische Männlichkeit. Und ich finde generell, dieses männlich und weiblich, dass es noch differenziert wird, das ist einfach albern. Also was ist männlich, was ist weiblich? Mhm. Wir haben alle Anteile von uns, nur über irgendwelche Generationen, Religion oder über die, was weiß ich, über irgendwelche Sozialisierungen haben wir halt gelernt, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Und davon sollten wir uns einfach frei machen generell. Aber viele kennen diesen Begriff und ich glaube halt, ja, um sich da so ein bisschen frei zu machen und einfach zu sagen, auch wenn ich vielleicht jetzt kein Grindr-Profil habe und wenn ich keinen Bock habe, mit 10 Leuten rumzuvögeln oder im Club rumzuvögeln, weil ich vielleicht jemanden treffen möchte, den vielleicht 5-mal daten möchte und mir Zeit lassen möchte mit dem Sex. Und es ist auch genauso okay und ich kann mir die Zeit lassen anstatt des Gegenteils. Und viele Menschen kommen halt zu mir und denken dann, es stimmt irgendetwas mit ihnen nicht, weil sie Ideen haben, wie sie sein müssten als schwuler Mann und wir dann in der Therapie arbeiten und sie dann merken, nee, ich muss eigentlich nicht so sein. Also es ist nur, was die Gesellschaft einem vorlebt und
ich wollte dich
es
nämlich ist auch
total
gerade
okay,
fragen,
anders zu sein.
Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, woher kommt das? Woher kommt das, dass wir das Gefühl haben, wir müssen so und so unser Sexualverhalten anpassen und anstatt, dass wir wirklich in uns selbst hineinhören und sagen, okay, was will mein Körper, was will ich eigentlich?
Das kann ich die Frage an dich zurückgeben, warum ist es so? Hast du eine Idee?
Ich habe schon eine Idee, aber ich hasse Gegenfragen.
Ja, dann sag mal.
Ich hasse Gegenfragen.
Na, aber fragen wir doch einfach ganz einfach. Fragen wir einfach, das ist doch einfach ganz einfach. Warum glaubst du, ist es so?
Also ich kann nur meine Meinung sagen. Ich kann nur meine Meinung sagen. Egal, wenn es um schwule Themen geht, man sieht immer entweder den Paradiesvogel, das ist so das Klassische, oder man sieht diese hypermaskulinen Männer, die wirklich breit gebaut sind, Muskeln haben, Sixpack haben und so weiter und so fort. Und ich habe echt so das Gefühl, das erzeugt so einen Druck einfach. Das erzeugt einfach so einen immensen Druck. Ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen. Ich bin mir aber auch sicher, dass es vielen anderen so geht. Und ich versuche halt immer mit dem, was ich mache, ein bisschen so Paroli zu bieten. Einfach so zu sagen, okay Leute, es gibt auch einfach diese Typen von nebenan. Ich bezeichne mich immer wieder gerne als Typ von nebenan, weil es gibt so viel mehr als den Paradiesvogel und den Hypermaskulinen. Alle haben, nicht falsch verstehen, alle haben ihre Daseinsberechtigung, aber das Bild, was präsentiert wird von uns schwulen Männern, sollte viel diverser sein, finde ich. Mhm. Und daher kommt dieser Druck einfach.
Ja, also ich glaube, das Bild wird immer diverser, wenn man zum Beispiel jetzt auch Prince Charming anguckt und dann einfach Männer sieht, die Make-up tragen oder wenn man non-binäre Menschen auch in den Vordergrund rückt und sowas. Ich glaube, dass das jetzt auch immer mehr verschwimmt, jetzt auch gerade was Mode angeht. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, Harry Styles, der solche Sachen dann auch mal Röcke anzieht und alles. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg dahin, dass was ist maskulin, was ist feminin, also wie drücke ich mein Geschlecht aus, dass das sich auf jeden Fall noch ändern wird. Aber ich glaube, auch zum größten Teil ist die Problematik, dass halt das eine noch sehr zelebriert wird und sehr in den Vordergrund gestellt wird. Mhm. Also dieses sehr maskuline, sehr männliche, in Anführungsstrichen, das Starke, dass das ja auch in der schwulen Welt halt meistens noch zum größten Teil von den meisten Menschen ja zelebriert wird, weil man kriegt ja auch mit, ich kann mich erinnern, als Flo ja bei Prince Charming mit dabei war, wie viele Leute gesagt haben, oh, das sind keine richtigen Männer, die da drin sind, das sind alles nur Tucken. Oder jetzt auch bei uns, ich war ja bei Take Me Out dabei, wenn man die Kommentare liest und dann sagt, ja, das sind alles so Stereotypen-Schwule, das sind keine richtigen Männer dabei und so weiter und so fort. Ja. Wo ich dann einfach dachte, ich glaube, wenn halt viele Menschen noch dieses Bild haben und ich muss so performen, na klar, dann gibt es halt viele Menschen, die vielleicht nicht so sind, die dann halt merken, ich bin nicht so und irgendetwas stimmt mit mir nicht und ich bin falsch und ich funktioniere nicht. Und dann muss man einfach sagen, es muss einfach in den Medien, in den sozialen Medien, es müssen mehr Menschen hervortreten, die vielleicht halt nicht in das eine reinpassen oder in das andere. Dann muss es halt auch mal der Mann mit Bauch sein oder der Mann mit Make-up und so, der einfach repräsentiert wird. Und ich glaube, je mehr das stattfindet, umso mehr verändert sich das und so mehr ist auch die Sichtweise von Menschen.
Ja, definitiv. Mehr Repräsentation von allen möglichen, von wirklich allen möglichen schwulen Männern. Und ich glaube, das hilft uns auch, diesen Druck einfach wegzubekommen. Beziehungsweise, was rätst du deinen Klienten eigentlich, wenn bei schwulen Männern jetzt speziell, wenn die von Druck erzählen? Wie kann man damit umgehen?
Na, ich frage erstmal, woher kommt der Druck? Wo gibt es irgendeinen Vergleich? Mit was vergleichst du dich? Dann, wenn dann irgendwelche Vergleiche kommen, dann probiere ich immer zu erklären, woher mag der Vergleich vielleicht kommen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich vergleiche mich, wenn ich, sobald ich in Instagram reingucke, sehe ich diese ganzen Sixpack-Menschen und die sehen dann alle so aus, dann einfach nochmal so zu gucken, okay, wie sieht es denn im realen Leben aus? Also guck dich mal selber im Spiegel an, wie siehst du aus? Ja, es geht, also ich bin nicht perfekt, aber ist okay. Und dann sage ich, setz dich doch mal einen Kaffee rein und guck doch einfach mal dich um und wie viele Leute gibt es denn, wenn du jetzt dich selber siehst, die vielleicht, wo du sagen würdest, die vielleicht nicht so reinpassen würden, die diesem Idealbild sehen würden, weil das, was du sozusagen gesehen hast, das ist ja nur eine minimale, kleine Anzahl von Menschen, die sich halt so präsentieren mit einem Foto und einfach mal in die Umwelt reinzugucken, zu gucken, was ist denn eigentlich da, wie sieht denn die Realität aus, weil viele Menschen haben halt den Realitätsbezug verloren, um dann zu gucken, eigentlich bin ich eigentlich komplett normal oder bin vielleicht auch ein bisschen überdurchschnittlich, also normal, wie heißt dieses Wort normal, aber da, um einfach nochmal so zu gucken, dass es halt einfach so, wie sie sind, halt in Ordnung ist, und es, man sich gar nicht damit vergleichen muss. Und das finde ich immer ganz schön, als erste Übung zu gucken und dann einfach an sich reinzuspüren, mal die Augen zuzumachen und zu gucken, wo bin ich, wo stehe ich und einfach mal richtig so in die Emotionen reinzugehen, zu fragen, okay, wie ich schon sage, warum möchte ich Sex haben? Warum möchte ich eigentlich so sein? Hängt es damit zusammen, weil ich den sozialen Druck empfinde oder hat es irgendetwas mit mir zu tun, weil es mir halt schlecht geht? Und oftmals kommt dann die Sage, ja, eigentlich will ich nur so sein, weil ich von außen diesen Druck empfinde, dass ich so sein muss. Aber eigentlich muss ich nicht so sein. Aber entweder ich leide darunter und probiere mich da krampfhaft anzupassen oder ich komme an den Punkt, wo ich sage, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und es ist auch okay, so wie ich bin. Und ich bin einfach dankbar, so zu sein, weil letztendlich so ein Körper, wenn man den vergleicht, hier der atmet für dich, der verdaut für dich, der schützt dich auch. Und einfach mal wertzuschätzen, was denn alles schon da ist, anstatt immer zu gucken, was ist denn nicht da. Und das hilft manchmal schon, eine Sichtweise zu verändern.
Der Fokus einfach. Worauf fokussiere ich mich? Das ist genau auch das, was du vorhin erwähnt hast, dieser Realitätsverlust. Wenn ich ständig in den sozialen Medien unterwegs bin, dann habe ich einfach, ich fokussiere mich auf diesen Realitätsverlust. Letztendlich.
Genau, also du siehst ja dann immer nur das Perfekte. Deshalb sage ich den Leuten immer, wirklich setz dich mal ins Café und guck doch mal die Leute an. Und dann kannst du wirklich mal beurteilen, wie viele Leute sehen denn nicht so gut aus wie ich oder wie viele Leute sehen anders aus und so. Und dann hat man einfach mal wieder so einen Realitätsbezug. Weil diese Blase Social Media, das ist halt null Realität. Und wie auch Pornos, das ist einfach, spiegelt nicht die Realität ab. Ja. Und ja, und wenn man im Porno sieht, das wird immer gevögelt und der Penis steht und es wird so weit gespritzt und über Stunden lang und man vergleicht sich damit und die Realität sieht einfach anders aus. Und das den Menschen wieder zu bewusst zu machen und sagen, ja, Sex ist mal schmutzig. Bei Sex heißt auch, ich verliere meine Erektion. Und es ist auch total in Ordnung. Und manchmal komme ich auch nicht. Also ich muss auch gar nicht kommen. Und
das ist auch so ein Punkt. Das ist auch so ein Punkt, dieses Gefühl, kommen zu müssen. Das hatte ich auch schon sehr oft, ehrlich gesagt. Aber auch spannend, was du gesagt hast, die Pornos. Und da würde mich jetzt interessieren, ich denke mir, das interessiert sehr viele auch, inwiefern beeinflusst das eigentlich, also Pornokonsum, inwiefern beeinflusst das unser Sexleben?
Total beeinflusst es. Zum einen ist es so, je mehr Pornos ich konsumiere, umso, sagen wir so, das ist, je mehr Pornos du guckst, umso weniger, umso härter wird es für dich, nachher im Sexleben vielleicht geil zu werden, also auch zu kommen. Sprich, weil du brauchst immer einen erhöhten Reiz. Also du fängst an bei einem Softporno und dann irgendwann reicht dir das nicht mehr. Dann brauchst du wieder eine nächste höhere Stufe und wieder eine nächste Stufe und wieder eine höhere Stufe. Irgendwann wird halt diesen Reiz, den du brauchst, um zu kommen, richtig, richtig hoch. Also wenn Menschen Orgasmus-Schwierigkeiten haben oder Orgasmus-Probleme, dann sage ich denen erstmal, verzichte, wie viel Pornos guckst du? Sie sagen ja relativ viel. Und dann sage ich, naja, beim Porno kommst du dann, ja, aber beim normalen Sex komme ich dann nicht mehr. Dann sage ich, ja, erstmal die Porno reduzieren, dass du halt einfach mal wieder ein Gefühl kriegst, was ist normale Sexualität, wie liebt sich das aus, wie sieht es in meiner Fantasie auf, um sozusagen diese Überstimulation wieder so ein bisschen runterzukriegen. Und weil das, was halt in den Pornos passiert, ist halt ja nicht die reale Abbildung. Aber jetzt habe ich deine Anfangsfrage vergessen, schon wieder im Erzählen, sorry. Was war das nochmal?
Inwiefern Pornokonsum unser Sexleben beeinflusst.
Genau, und weil du halt immer einen größeren Reiz brauchst und weil du sozusagen mehr Stimulation brauchst, beeinflusst es halt das Sexleben, weil diese Stimulation, die du vielleicht in einem Porno siehst, die kriegst du gar nicht in deinem normalen Sexleben. Sprich, deshalb kommst du auch nicht mehr.
Und weil das vielleicht auch nicht möglich ist, oder? Weil man muss ja bedenken, diese Pornos sind geschnitten. Das ist ja alles geschnitten auch.
Genau, und es ist halt einfach so, bei jedem Mal Orgasmus wird Oxytocin ausgeschüttet. Mhm. Sprich, wenn du sozusagen viele Pornos guckst und auf einen bestimmten Reiz oder auf irgendetwas bestimmt ansprichst, dann hast du dazu auch eine Verbindung, also Oxytocin ist das Bindungshormon, und du bindest dich auch so ein bisschen an diese Pornos und an diesen Reiz, und so kann auch so eine Pornosucht kann sich generieren. Und das ist halt dann auch negativ später, wenn du dann Sex hast mit einer Person, dass du halt dann irgendeinen bestimmten Reiz brauchst, dass du überhaupt noch kommen kannst. Und das kannst du halt dann nur vermeiden, indem du das halt komplett reduzierst und dann wieder lernst, Sex zu haben und einfach zu gucken, wo bin ich vielleicht reizbar oder was stimuliert mich, was vielleicht nicht im Genitalbereich ist. Mag ich es vielleicht an den Ohrläppchen, mag ich es vielleicht an den Knien oder an den Schenkeln, keine Ahnung, die Nippel. Und das ist ganz schön, auch mal in Langzeitbeziehungen oder bei sich selber, weißt du, wir haben ja unsere Routine drin beim Masturbieren. Ich masturbiere, gucke den und den Porno an, ich spule vor.
Ja, genau, das Vorspulen kann ich abspulen. Gut. Das kann ich gut, das
genau, spulst du vor, holst dir einen Runden, in 2 Minuten bist du fertig. So. Yeah. Aber wie geil ist denn da ein bisschen diese Routine drin? Irgendwann wird es ja mal langweilig, aber wie geil ist es auch mal, die Routine zu verändern? Also wirklich mal zu sagen, okay, ich hole mir einen runter, heute nicht im Bett in der Stelle, ich probiere es mal im Stehen aus und stelle mich irgendwo hin. Oder ich knie mal oder ich sitze mich mal hin oder ich verändere mal den Ort oder ich bringe dir einfach Variationen rein, um dann einfach zu gucken, ja, einfach aus dieser Routine rauszukommen, zu gucken, was macht mir eigentlich Spaß, wo mag ich es vielleicht angefasst zu werden. Probiere ich vielleicht mal aus mit einem Toy, nehme ich mal Gleitcreme, benutze ich mal die andere Hand. Und das sind so Kleinigkeiten.
Schnellere Bewegungen oder langsamere Bewegungen.
Genau, langsamere Bewegungen.
Auf den Atem achten, habe ich auch schon mal gehört, zum Beispiel.
Genau, um einfach da so ein bisschen Variation reinzukriegen und dann zu gucken, okay, ich durchbreche mein Muster und wenn ich das durchbreche, wie geil ist das eigentlich? Und vielleicht habe ich eine erogene Stelle an mir rausgefunden, wo ich so merke, boah, eigentlich finde ich es total geil, da angefasst zu werden. Und das kann ich dann mit einbauen. Aber wenn du, na klar, immer dein 0815-Muster machst, dann wird es halt auch irgendwann langweilig und dann fällt es dir vielleicht später beim Sex halt auch schwer, wenn dieses Muster nicht stattfindet, dann irgendwie zu kommen.
Das macht so viel Sinn einfach. Also ich kann einfach nur von mir selbst sagen, ich höre da so viel, ich kann da definitiv sehr viel für mich selbst mitnehmen. Ich hoffe, dass das unsere ZuhörerInnen auch tun können. Jetzt mal abgesehen davon, ob sie jetzt schwulen Sex haben oder nicht oder anderen Sex, wie auch immer. Ich bin mir sicher, dass da für viele was dabei ist. Definitiv.
Ja, da gibt es ganz viele. Ich habe ja auch auf meiner Instagram-Seite hier über die Sexualtherapie, da habe ich ja auch mal solche Tipps, wie kann man vielleicht die Routine durchbrechen und so. Da können ja mal da die HörerInnen auch mal gucken. Da sind ein paar coole Sachen dabei, so auch ein paar Selbstübungen, was man machen kann, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie sieht es bei mir sexuell aus? Was kann ich denn da für eine Übung mal probieren und einfach neue Dinge über sich zu erfahren, um vielleicht ja, gewisse alte Muster zu durchbrechen.
Spannend. Ja, wir kommen ja leider schon zum Abschluss. Ich könnte mich noch stundenlang zu diesem Thema zu diesem Thema austauschen mit dir.
Siehst du, es ist nicht langweilig. Am Anfang hast du mal gefragt, ob es mir langweilig ist, aber es gibt halt so viele Varianten und es gibt so viele auch Menschen, weißt du, die andere Beziehungsmuster leben, die in anderen Beziehungsmodellen leben, die bestimmte Kinks, Fetische haben, die dir dann Dinge erzählen oder. Deshalb sage ich, das ist so vielschichtig und macht so viel Spaß. Und es ist halt auch wichtig, dass es enttabuisiert wird und dass wir drüber reden, weil nur so können wir uns weiterentwickeln, können eine erfüllte Sexualität haben, was auch immer das heißt. Ob das heißt, ich bin sexuell sehr aktiv, ich bin weniger aktiv, ich.
Aber das ist ja auch so eine Frage.
Auseinandersetzt.
Das ist ja auch so eine Frage, zum Beispiel auch, was ist guter Sex? Das muss jeder für sich selbst erfahren. Und das ist tatsächlich auch meine Endfrage an dich. Nicht, was ist guter Sex, sondern wie können wir selbst erfahren, was für uns selbst guter Sex ist?
Na, indem wir ganz viel ausprobieren an uns selber. Indem wir, wie ich schon gesagt habe, mal gucken, wo mag ich es berührt zu werden? Wieder einen Schritt zurückzugehen und mehr in die Wahrnehmung zu gehen und zu gucken, was mag ich, wie mag ich es, anstatt ja, den Spiegel nach innen zu richten, anstatt nach außen zu richten, um zu gucken, ja, also nach innen zu richten und zu gucken, was sind für Bedürfnisse da, was mag ich, anstatt das im Außen zu suchen, wie müsste ich es vielleicht gelebt haben, wie lebt es die Pornoindustrie vor, wie lebt es vielleicht die Gesellschaft vor und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man das öfters mal wieder macht, dann kann man ein erfülltes Sexleben haben.
Spannend. Sehr, sehr spannend. Ich danke dir ganz herzlichst für diesen Einblick. Und
ja, ich danke dir.
Sag kurz, wo findet man dich auf Social Media?
Auf Social Media findet man mein privates Profil, das heißt @parout. Dann findet man mein Arbeitsprofil über meine Sexualtherapie, das heißt Pat the Sex Therapist. Und dann kann man @stadtlandschwul folgen, das ist mein Podcast. Genau. Und ja, wenn irgendjemand Interesse hat, ich biete auch Online-Therapien an. Mittlerweile ist es ja Gang und gäbe, was uns die Pandemie einfach gezeigt hat. Dann kann man sich einfach melden unter www.therapiehess.de und dann, wenn es irgendwelche Themen gibt, ja, bin ich da immer offen dafür.
Sehr schön, dann nichts wie ab, meine lieben ZuhörerInnen, zu Pat the Sex Therapist auf Instagram. Und ich danke euch auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Ausgabe von Voll Queer und einem weiteren Mein Schwuler Sex Spezial.